Lukas beginnt sein Evangelium mit: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wir uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Deswegen habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erforscht habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund, die sichere Basis der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also Lukas fängt sein Evangelium an. Es gibt viele Berichte, aber ich habe ganz sorgfältig nachgeforscht, damit ich aufschreiben kann, was du, lieber Theophilus, wissen musst, damit du die Grundlage kennst. Da haben sich jetzt viele schlaue Leute Gedanken drüber gemacht, wer ist Theophilus? Oh, der taucht nirgends auf. Den gibt es in der Geschichte nicht. Da gibt es keinen Hinweis, dass dieser Mensch gelebt hat. Na gut, man weiß ja nicht und vielleicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, zu der damaligen Zeit, als Lukas dieses Buch geschrieben hat, da war es üblich, seine Bücher jemand zu widmen, damit diese Bücher verbreitet werden. Das war teuer, ein Buch zu schreiben, ein Buch zu drucken. Und dann hat man reingeschrieben, ich widme dieses Buch Plinius dem Älteren. Und der war dann dadurch so geehrt, dass er seine Privatkasse dazu benutzen musste, das Ding zu publizieren. Ja? Wäre eine Möglichkeit, möchte ich auch nicht ausschließen. Ich glaube aber nicht, dass das Evangelium die Hilfe von Theophilus, wer auch immer das war, notwendig gehabt hat, sondern dass das Wort Gottes und die Gemeinden haben das verbreitet. Schneller als du Rumpelstilzchen sagen kannst. Okay? Also, habe ich mal drüber nachgedacht und festgestellt, dass Lukas ein Intellektueller war, ein Schlauer, ein Studierter, war Arzt und wahrscheinlich auch manchmal mit etwas eigenwilligem Humor gesegnet. Und dann habe ich das nochmal gelesen und habe da gelesen, es haben viele Bericht geschrieben, aber ich habe mich ganz, ganz tief reingekniet mit der Hilfe Gottes und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und dann habe ich alles aufgeschrieben für dich, Gottlieb. Theophilus ist nichts anderes als die Übersetzung Gottlieb. Also für jeden, der Gott liebt, hat Lukas alles ganz, ganz tief aufgeschrieben. Wenn du zu den Menschen gehörst, die Gott lieben, dann spricht er dich hier und in der Apostelgeschichte am Anfang ganz, ganz deutlich und persönlich an und sagt, das ist alles aufgeschrieben, genau für dich und für dich und für dich und für dich und für dich, damit du weißt, was Gott getan hat, damit du kennenlernen kannst, wie Gott tatsächlich ist und damit du auf der sicheren Basis stehst. Aber jedes einzelne Wort hier drin geht genau an dich, nicht an irgendeinen Theophilus, der seit 2000 Jahren verstorben ist, schade eigentlich, und wir dürfen mitlesen, sondern wirklich an jeden Einzelnen von uns. Erstmal so als Einführung, wir beschäftigen uns heute mit dem Wunder der Weihnacht, mit dem zweitgrößten Wunder in der Geschichte des Universums. Das größte Wunder ist natürlich Ostern, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, stirbt und dabei die Finsternis der gesamten Welt auf sich lädt. Und dass in diesem Ostern jeder von uns, jeder Mensch, alles, was er falsch gemacht hat, alles, was er schlecht gemacht hat, verlieren kann, wegwerfen kann auf ein Kreuz. Und wenn er sagt, Jesus, ich bekenne, dass ich etwas Falsches getan habe, es tut mir leid und ich bitte, dass du mich frei machst davon, dann zischt das durch ein Wunder zurück über 2000 Jahre und landet an diesem Kreuz auf dieser Person und du bist frei und du hast wieder eine Beziehung zu Gott. Das ist natürlich das größte Wunder. Aber das zweitgrößte Wunder, das ist, dass Gott überhaupt Mensch wurde. Gott sich in den Menschen hineingelegt hat. Maria wurde körperlich schwanger und hat den Sohn Gottes getragen. Das gleiche Wunder geschieht aber jedes Mal, wenn ein Mensch sich Gott zuwendet. Warum? Johannes schreibt am Anfang seines Evangeliums, da schreibt er, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit als die eines eingeborenen Sohns vom Vater, von Gott, voller Gnade und Wahrheit. Also dieses Wunder, dass Gott Mensch wird. Aber dann schreibt er auch noch, so viele ihn aber aufnahmen, also so viele Menschen ihn, Gott, aufnahmen, denen gab er die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist dieses erste Wunder in jedem Einzelnen von uns. Also, das erste Wunder ist, Gottes Sohn wird in einer Frau geboren und auf dem geistlichen Bereich, in der geistlichen Ebene, passiert das Gleiche mit vielen Menschen. Sie kommen zu Gott und Gott kommt in sie und verändert sie und verwandelt sie. Okay, das war die Gratis-Vorbemerkung. Jetzt beschäftigen wir uns mit Weihnachten. Meistens, wenn wir uns über Weihnachten unterhalten, dann sagen wir solche Dinge. Wir lesen vor aus dem Lukas-Evangelium. Das war in meiner Kindheit eine Tradition. Es begab sich zu der Zeit, da ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass die ganze Welt wegen der Steuern notiert werden sollte. Und diese Steuerschätzung war die allererste, sie geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder ging in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, machte sich auf in das jüdische Land zur Stadt Davids, die heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, damit er sich eintragen ließe. Mit seiner Frau, mit seinem vertrauten Weib, mit seiner Verlobten eigentlich, die hieß Maria und war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie ihr Kind bekommen sollte. Und sie bekam ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe. Sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in der gleichen Gegend auf dem Feld und die behüteten ihre Schafe. Und dann sprechen wir weiter darüber, wie wunderbar das ist, dass es Hirten waren. Als allererstes wurde die gute Nachricht den ganz, ganz Niedrigen miterzählt. Die Hirten waren so ziemlich der Abschaum damals. Es gab nur eins, was schlechter war als ein Hirte, ein Schweinehirte, ja, ein Hirte, der auch noch unreine Tiere bewachen musste. Und dann sprechen wir weiter über die drei Weisen aus dem Morgenland. Ein Vorbild davon, dass ab da die gute Nachricht für die ganze Welt da sein sollte. Für die ganze Welt, also für die Heiden. Und das ist so normalerweise unsere Weihnachtsbotschaft. Ja? So wie, gut. Nähern wir uns mal der Weihnachtsbotschaft, wie wir es gerade in dem kleinen Anspiel gemacht haben, über Maria. Maria, ein junges Mädchen oder eine junge Frau. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel, wie alt Maria damals war. Aber wenn sie so alt war, dass sie noch nicht aus dem besten Alter raus war, also wenn sie so alt war, wie man damals alt war, wenn man verlobt wurde, dann war sie so 12 bis 14 ungefähr. Wer von euch ist 12 bis 14? Okay. Kann mal einer aufstehen? Kannst du mal ganz kurz, tut nicht weh. Also ungefähr so in diesem Alter und in diesem, da war Maria. Dankeschön. Und dann kam der Engel zu ihr und da gibt es schon eine Besonderheit. Normalerweise, wenn Engel auftauchen, dann sagen die, fürchte dich nicht. Es scheint also so zu sein, wenn ein Engel auftaucht, dass der Mensch sich normalerweise fürchtet. Bei Maria war das nicht notwendig. Da sagt er, gegrüßet seist du, also grüß Gott, wie auch immer. Ne? Gibt es eine nette kleine Geschichte von, ich glaube, das war Bob Jones, der musste nachts Wasser lassen. Ging so in sein Badezimmer, als er wieder rauskam, stand da ein Engel und sagte, fürchte dich nicht. Bob Jones sagte, du bist gut. Ich gehe hier nachts durch meinen Flur und dann stehst du da plötzlich und fürchte dich nicht. Fast einen Herzinfarkt gekriegt. Okay, also Menschen scheinen normalerweise auf Engel so zu reagieren, dass sie sich fürchten, Maria nicht. Und dann kommt diese Sache, dass Gott durch diesen Engel zu ihr spricht und sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und er soll den Namen Jesus haben. Und das, was wir in dem Anspiel gesehen haben, dass Maria sich eigentlich sicher war, dass er der Retter der Welt ist, das wurde ihr von Anfang an zugesagt. Er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Ahnen David geben. Er wird König sein über Israel und über die Welt in Ewigkeit. Jetzt müssen wir uns das mal praktisch und plastisch vorstellen. Da kommt dieser Engel und Maria glaubt ihm und sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Schalten wir mal um. Ein Basar vor ungefähr 2000 Jahren. Hast du das schon gehört? Die kleine Mischa. Ich glaube, die ist schwanger. Nein! Die ist doch noch so jung. Von wem sprecht ihr denn? Ist das die mit diesem Fischer da verlobt? Nein, die ist mit dem Zimmermann verlobt. Aber warte mal, die sind doch erst verlobt. Schwanger? Echt? Na, das ist ja pikant. Die war doch immer so heilig. Ja, und er war doch auch so, also eigentlich ist er ein grundsolider. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die sich 3 Monate versteckt hat. Nicht so am Anfang, die ersten 3 Monate sind ja immer ganz schlimm. Da wird gekotzt und so. Und wisst ihr noch? Die hat gesagt, sie besucht ihre Cousine Elisabeth, weil die nämlich Hilfe braucht, kurz vor der Niederkunft. Aber in Wirklichkeit wollte sie einfach die ersten 3 Monate. Nein, also das hätte ich von der nicht gedacht. Wir lesen das immer so mit so einem Heiligenschein, ne? So mit so einem, ja, und dann kam diese Sache mit dem Stall und das war eigentlich notwendig, um zu zeigen, Gott kommt ganz rein ins Tief. Wie das wirklich war für Maria, das lesen wir gar nicht. Dass Maria ja gesagt hat, bedingungslos ja gesagt hat zu Gott und dann all diese Sachen. Ihr eigener Verlobter wollte sie verlassen, hat gesagt, schade eigentlich, dachte, das ist die Frau meines Lebens. Aber wenn das jetzt so gelaufen ist, dann kriegen wir erstmal das Kind und dann schicke ich sie zurück. Ich möchte sie nicht in Bedrängnis bringen. Sie hat ihr Leben riskiert, nebenbei. Weil Ehebruch oder mit einem Mann Verkehr haben und schwanger werden, ohne dass derjenige dann geheiratet wird, das war lebensgefährlich. Und Josef hat gesagt, ich möchte nicht, dass sie umgebracht wird, sondern ich würde ihr daraus helfen, indem ich sie heirate, aber sobald das Kind auf der Welt ist, schicke ich sie zurück. Dann wird sie wenigstens nicht gesteinigt, aber das war das Leben, das war das Risiko, das sie eingegangen ist. Und ich glaube nicht, dass diese 9 Monate lustig waren. Predigt sollte ja vielleicht auch ein bisschen was mit uns heute zu tun haben. Wie ist es in deinem Leben? Wenn Gott sagt, pass mal auf, ich hätte da, in deinem Leben hätte ich das und das, das würde ich gerne einpflanzen. Rechnest du dann damit, dass solche Sachen rauskommen, dass Leute dich schneiden oder dass du in Gefahr kommst oder es gibt manchmal so ein Wohlfühlevangelium. Das Leben mit Gott ist leicht. Das ist es nicht. Wenn du dich Gott hingibst und in deinem Leben das zulässt, was er für dich hat, dann ist das der richtige Weg, der einzig richtige Weg. Aber es ist nicht der leichtere. Okay? Wenn wir uns Maria anschauen, überhaupt nicht leicht. Kennt ihr noch diese Aussage, der Heilige Geist ist ein Gentleman? Gott ist ein Gentleman. Er wird dich nie in Bedrängnis bringen. Oder, habt ihr sowas mal gehört? War so vor 10 Jahren ungefähr, ne, war das so, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er liebt uns. Und er tut das, was für uns gut ist. Aber ein Gentleman würde niemals eine Jungfrau in schwangeren Zustand versetzen und dann damit allein lassen, okay? Ich meine damit nichts Frivoles oder Blasphemisches, sondern Gott handelt in Marias Leben und in deinem Leben manchmal in unverständlicher Art und Weise. Und es entstehen Dinge, die wehtun und die schwierig sind, aber es ist Gottes Wirken. Und so wie Maria die Möglichkeit hatte zu sagen, nein. So hat jeder von uns die Möglichkeit, und zwar täglich, zu sagen, das geht über meine Kapazität hinaus. Das geht über das hinaus, was ich für dich geben möchte. Aber dann führst du nicht das Leben in der Fülle und in der Kraft und in der Nähe Gottes, die eigentlich für dich von Gott angedacht sind. Maria reagiert und sagt, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich an Gott, meinem Heiland. Er hat in die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Ab jetzt werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Sie sieht über diese Dinge hinaus auf das, was kommen soll. Und das ist die Perspektive, die uns immer und immer wieder hilft. Also, der erste Punkt an Weihnachten ist, lass dich neu durchdringen von diesem Wunder, dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott seinen Sohn eingepflanzt hat in ein weibliches Wesen, in eine Frau und zum wehrlosesten aller Möglichkeiten gegeben hat, zu einem kleinen Baby. Wenn ihr mal so ein Baby hattet, mein Großer, der kam auf die Welt ein bisschen früher, ich konnte ihn auf einer Hand balancieren, ja, von hier bis hier. Völlig wehrlos, völlig hilflos. Und das hat Gott mit seinem Sohn gemacht. In diesen wehrlosen Status versetzt. Gleichzeitig das Wunder, dass Gott in unsere Herzen gekommen ist, dass Gott gesagt hat, ich möchte dass sie mein Volk sind und ich mittendrin und ich ihr Gott bin und sie mich kennen. Das ist das zweite Wunder, was da geschehen ist. Also lass dich von diesem Wunder durchdringen. Das ist das eine. Das zweite ist, denk mal über Maria nach und darüber, wie unbequem das war, den Weg Gottes zu gehen. Das ist der enge Weg. Ja, wir hatten uns mal drüber unterhalten, über den schmalen und den breiten Weg und haben festgestellt, der breite Weg, der ist gar nicht so sehr die Sünde und die Freude und Glücksspiel und so, sondern das ist eher der bequeme Weg angepasster Religion. Und der schmale Weg, das ist das hier. Gut. Okay. Wir gehen noch ein bisschen weiter der Weihnachtsgeschichte nach, nachdem wir Maria mit den beiden Aspekten, die sie auch genannt haben in dem Anspiel, gesehen hatten. Und wir gucken mal in Jesu Stammbaum. Das Evangelium nach Matthäus beginnt mit einem Stammbaum. Wieso eigentlich? Wieso tauchen da die ganzen Namen auf? Einfach weil die Juden diese Macke hatten, dass sie Stammbäume aufgeschrieben haben? Wieso ist da ein Stammbaum? Okay, Verheißung, sehr guter Punkt. Verheißung, es gibt im Alten Testament ungefähr 300, ich habe sie nicht gezählt, ich habe es nur nachgelesen, 300 Verheißungen, wie der Messias sein sollte. Und dieser Stammbaum hilft dabei, die nachzuvollziehen. Gleichzeitig zeigt das, dass da schon irgendwo was Übernatürliches dahinter ist. Warum? Dass eine Verheißung zufällig in Erfüllung geht, gibt's. Ja? Also, wenn ich jetzt die Verheißung ausspreche, am 5. Januar um 17.30 Uhr beginnt es sanft bei 4 Grad Celsius zu regnen, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft. Wenn ich jetzt auch noch dazu sage, und übrigens fährt zu diesem Zeitpunkt ein roter LKW mit einem einachsigen Hänger an Burger King vorbei, dann wird es schon ein bisschen unwahrscheinlicher. Wenn ich dann auch noch dazu sage, der Fahrer ist Schwarzer und die Mutter des Fahrers ist, ja, Amerikanerin gewesen. Dann wird es schon wirklich unwahrscheinlich. Ne? Und wenn ich mehr und mehr Verheißungen auf ein Ereignis türme, das wird immer unwahrscheinlicher. Und diese 300 Verheißungen im Alten Testament, die sind alle durch Jesus in Erfüllung gegangen. Und das zeigt das übernatürliche Wirken Gottes. Steht irgendwo im Alten Testament, ihr könnt daran erkennen, dass ich Gott bin, dass meine Prophetien in Erfüllung gehen. Das sind über 300 und manchmal Sachen, die sich so gar nicht vereinbaren lassen. Beispielsweise, er wird Nazarener heißen, heißt es über den Messias. Na gut, sein Papa stammt aus Nazareth. Dann heißt es da aber auch, du Bethlehem, Ephrata, kleinstes unter den Städten Judäas, du sollst den Erlöser sehen. Ja, was denn jetzt, aus Nazareth oder aus Bethlehem? Und dann steht noch, bei einem anderen Propheten, ich werde meinen Sohn aus Ägypten rufen. Ja, also langsam wird es echt unwahrscheinlich. Ne? Was denn jetzt? Soll er aus Nazareth stammen oder aus Bethlehem oder aus Ägypten? Und es gibt nur eine Biografie, die das alles erfüllt. Jesus, der Nazarener genannt wurde, weil sein Papa aus Nazareth stammte, der in Bethlehem geboren wurde, weil ein Kaiser auf die Idee kam, lass uns mal neue Schätzlisten für die Steuern anlegen. Und der im Anschluss daran schnell nach Ägypten geflohen ist und erst als die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, tot waren, rief Gott seinen Sohn wieder aus Ägypten. Und davon gibt es über 300 Vorhersagen im Alten Testament, die im Neuen in Erfüllung gegangen sind. Also wenn du gedacht hast, wie das, was er vorher erzählt hat, das ist ja alles eine nette Geschichte, es ist eine nette, aber doch ziemlich übernatürliche Geschichte. So, Jesu Stammbaum. Da wollte ich noch ein paar Sachen verdeutlichen. Matthäus beginnt, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi. Ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Abraham war Isaaks Vater. Isaak zeugte Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Serach mit der Tamar. Peras zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und dann geht's so weiter. Stell dir mal vor, du bist Gott. Für manche von uns ist das gar nicht so schwer. Und du könntest bestimmen, wie dein Stammbaum aussieht. Und du könntest bestimmen, wenn du auf die Erde kommst, wer als erstes davon Bescheid weiß. Du könntest bestimmen, wie du auf diese Erde kommst. Würdest du dir einen stinkenden Stall aussuchen? Normal nicht, nein. Aber Gott hat es getan, weil er zeigen wollte, hier, ich komme in das Niedrigste, niedriger als alle Menschen. Würdest du dir aussuchen, dass ein paar Stadtstreicher unter der Brücke die ersten sind, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie, sie blickten in die Flasche und fragten, wo haben wir das her? Dann waren sie alle plötzlich nüchtern und ein Engel sprach, fürchtet euch nicht. Würdet ihr euch das aussuchen, wenn ihr Gott wärt? Ihr könnt euch aussuchen, als Ort könnt ihr euch den herrlichsten Palast aussuchen. Da komme ich rein. Und die Menschen, die wichtigsten, weisesten, schönsten, besten auf der ganzen Welt, die wissen als erstes Bescheid. Und Gott sucht Hirten aus. Und die Juden hatten damals ein etwas gespaltenes Verhältnis zu den Heiden. Sie wussten nicht ganz genau, wofür die Heiden eigentlich geschaffen waren. Die einen sagten, naja, die sollen eines Tages Juden werden und sich bekehren. Die anderen sagten, Gott hat Brennholz für die Hölle geschaffen. Das gibt wirklich, das ist eine theologische Richtung der Juden zur damaligen Zeit. Also auf jeden Fall, Heiden galten nichts. Und der Gott der Juden sucht sich als Zeugen und als Erste, die es mitbekommen, Abschaum und Heiden aus, zu zeigen, wo das Ganze hingeht, dass es eine weltweite Erlösung gibt, die für jeden gilt. Und je tiefer jemand gefallen ist, desto näher möchte ihm Gott sein. Naja, und dann dieser Stammbaum. Also wir würden uns wahrscheinlich aussuchen, je nachdem, entweder die Schönsten, die so da sind, oder die Sportlichsten, die Intelligentesten, würden wir uns aussuchen, okay? Und jetzt lesen wir mal unter dem Aspekt, was Gott als seinen Stammbaum bestimmt hat. Da war David. David hat er prophezeit, dass der eines Tages jemand seiner Nachkommen auf dem ewigen Thron sitzen würde. Aber lesen wir mal ein bisschen früher. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Was ist so eine Geschichte? Seine Schwiegertochter. Also da hat Gott sich ausgesucht, in seinem Stammbaum drin eine völlige Verwirrung und Verirrung. Ein Mann, der mit seiner Schwiegertochter Kinder hat. Ein bisschen tiefer. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab hatte so eine Art Hotel. Ich habe mal Jungscha gemacht, vor 10 Jahren ungefähr. Und da ging es um Rahab. Und die damalige, ich habe die nicht selber gemacht, dieses Thema, sondern die, ich war damals dabei, angelernt zu werden. Und die Frau, die das gemacht hat, die hat versucht, das behutsam zu erklären. Rahab, die hatte so eine Art Unterbringungsservice auf Stundenbasis. Und dann fragt einer der 12-Jährigen, ich dachte, es wäre ein Puff. Was mir 2 Sachen gezeigt hat. Also das eine ist, man muss da nicht um heißen Brei rumreden. Und das zweite ist, die Kinder heutzutage sind mit Sachen konfrontiert, die wir in dem Alter noch nicht kannten. Okay? Also, das war eine Bordellbesitzerin oder keine Ahnung, wie viel Personal da arbeitete. Auf jeden Fall hat Gott sie da rausgeholt wegen ihres Herzens und reingefügt in das Volk Gottes. Sie war Heide, sie hatte einen so miesen Lebenswandel, das gibt's gar nicht. Und dann hat sie ein Kind gekriegt, den Boas, und der hat ein Kind gekriegt, Obed, und dann Isai und dann König David. Also ein unmittelbarer Vorfahre von König David und von Jesus ist von ihr gekommen. Das nächste dann, die Ruth, die war eine Ausländerin. Ich hatte ja vorher gesagt, wie die Juden zu Ausländern standen. Und Dann David zeugte Salomo mit der Frau des Uria, mit der Frau eines anderen, den er hat umbringen lassen, damit er diese Frau heiraten kann. Ah, ist das der Stammbaum, den wir uns aussuchen würden? Nee, das ist Gott, der spricht bereits durch seinen Stammbaum. Er sagt, hier, nichts Menschliches ist mir fremd und nichts ist zu niedrig, als dass es nicht durch mich heilig werden könnte. Das ist für mich die Aussage, die in diesem Stammbaum drinsteckt. Und natürlich in der Krippe im Stall und in den anderen Sachen, über die wir gesprochen hatten. Also wenn du heute, falls du heute von der Predigt irgendwas mitnimmst, dann vielleicht diese zwei Dinge. Das eine ist Gottes Wirken in deinem Leben. Der Geist Gottes, der in deinem Leben spricht und der für dich Dinge hat. Wie gehst du damit um? Leichtfertig, weil du annimmst, ja, es wird alles gut, oder sagst du immer und immer wieder ja im Bewusstsein, es kann auch wehtun. Aber die Perspektive von der Ewigkeit her, die wird sagen, es ist alles gut, es war alles gut. Und das Zweite, lass dich von diesem Wunder der Menschwerdung Gottes neu durchdringen, dieses Jahr zu Weihnachten. Wir lesen aus dem Philipperbrief, aus dem 2. Kapitel. Jesus Christus, unser Vorbild, hat da jemand als Überschrift reingeschrieben. Und Paulus schreibt dort an die Gemeinde und wir haben gelernt, an jeden Einzelnen von uns über Christus. Er, der Gott in allem gleich war, der auf einer Stufe mit Gott stand. Er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er stellte sich selbst auf die Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Er wurde ein Mensch wie alle anderen Menschen. Er erniedrigte sich sogar noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott. Er nahm den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deswegen hat Gott ihn dann erhöht, unvergleichlich hoch, und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und da bleibt mir dann nur noch zu sagen, wann möchtest du Christus als den Herrn anerkennen, falls du das noch nicht gemacht hast, in dieser Welt oder danach, wenn du es in dieser Welt tust, dann bist du hinterher bei ihm. Wenn du in dieser Welt sagst, mir ist das alles nicht so wichtig, mir ist das alles komisch, ich weiß gar nicht, ich habe ja noch Zeit und du schiebst das auf bis zu deinem Tod, dann ist es zu spät. Da möchte ich dich auch zu ermutigen, dieses Wirken Gottes in deinem Leben zuzulassen und nicht zu verpassen. Ja, lasst uns beten. Jesus, wir preisen dich dafür, dass dieses Wunder geschehen ist. Dieses Wunder, dass du Mensch geworden bist. Und dieses Wunder, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du eingegriffen hast in unsere Verlorenheit, in unsere Finsternis, dass dir nichts fremd ist und dass dir nichts zu tief ist, sondern dass du gesagt hast, ich will auf diesen Planeten, ich will auf diese Erde, ich will den Menschen nahe sein, ich will die Hand ausstrecken und ich will, dass jeder, der diese ausgestreckte Hand ergreift, bei mir ist. Wir preisen dich dafür. Danke dafür. Danke, dass es herrlich ist, mit dir zu gehen, dass es gut ist. Egal wie dieses Wirken, das du in unserem Leben vorhast, aussieht, ob es manchmal schwer ist, ob wir es verstehen, ob wir es seltsam finden, aber dass es immer gut ist und dass wir im Nachgang zurückschauen werden und sagen werden, es war alles gut. Wir bitten dich, dass dieses Wunder neu in unser Herz fällt. Wir danken dir dafür, Herr, dass du so gut bist. Amen.